Sie hören den Kontrafunk mit dem Gesundheitsmagazin Mensch und Medizin. Herzlich willkommen zur Sendung unserer heutigen Themen. Ein viel diskutiertes Thema im deutschen Gesundheitswesen ist die elektronische Patientenakte EPA. Es gibt immer wieder Probleme damit, zum Beispiel mit Rezepten, und es gab auch schon Hackerangriffe. Also die Sicherheit der Daten und auch der Übermittlung der Daten ist nicht gewährleistet, mindestens nicht immer. Darüber sprechen wir mit dem Psychologen Dieter Adler. Er hat bereits 2019 ein Buch darüber geschrieben. Schätzungen zufolge leiden 5-6% der Deutschen unter Amblyopie, auch als Schwachsichtigkeit bekannt. In Österreich und der Schweiz sehen die Zahlen ähnlich aus. Darüber sprechen wir mit Dr. Helga Scheer. Sie ist Augenärztin in Darmstadt. Und dann sprechen wir noch über ein globales Thema, nämlich die Weltgesundheitsorganisation WHO. Der scheinen gerade die Mitglieder abhanden zu kommen. Nach den USA und Argentinien sprechen auch Politiker in anderen Ländern, wie zum Beispiel Italien und der Schweiz, darüber, die WHO zu verlassen. Dr. Wolfgang Wodak hat seit Jahrzehnten Verbindungen in die WHO und schätzt die Situation für uns ein. Dazu haben wir wie immer den Überblick über die Nachrichten aus der Welt der Medizin. Ich bin Corinna Zekerle. Das Thema EPA, elektronische Patientenakte, schlägt immer wieder hohe Wellen in Deutschland. Es geht dabei um ihre Zulassung, die Sicherheitslücken oder Hackerangriffe auf Gesundheitsdaten. Eine wachsende Zahl von Leistungsbringern im deutschen Gesundheitswesen wehrt sich dagegen oder stellt zumindest kritische Fragen. So auch Dieter Adler. Er ist Psychologe und hat den Verband Deutsches Psychotherapeutennetzwerk DPNW gegründet. Das DPNW versteht sich als Berufs- und Interessenverband für psychotherapeutisch tätige Psychologen, Ärzte sowie Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Es setzt sich für die Belange dieser Berufsgruppe ein und vertritt ihre Interessen gegenüber Politik, Behörden, Krankenkassen und anderen relevanten Institutionen. Damit vertritt es die Interessen derer, die sich gegen die EPA wehren. 2019 erschien sein Buch Gesundheitsdaten online, elektronische Patientenakte und Telematik, wem gehören die Gesundheitsdaten? Welches genau seine Bedenken sind, erläutert er uns jetzt in Mensch und Medizin. Ich grüße Sie, Herr Adler.
Danke, ich grüße Sie auch und die Zuhörer.
Herr Adler, wo sehen Sie die größten Probleme der elektronischen Patientenakte?
Nun, da möchte ich gerne ganz kurz eine Vorbemerkung machen. Also, wir sind nicht Gegner einer elektronischen Patientenakte, sondern wir sind Gegner dieser Art von elektronischer Patientenakte. Und die Bedenken bestehen in erster Linie darin, dass es sich um eine sogenannte zentrale Datenspeicherung handelt. Das heißt, die Daten werden von allen Ärzten auf zentralen Servern gespeichert. Und unsere Forderung kam immer gleich einer dezentralen Speicherung, entweder auf einem Datenspeicher bei den Patienten selbst oder einer App, aber nicht auf einem zentralen Datenspeicher, weil da ist die Gefahr riesengroß, dass die Daten gehackt werden, wenn wir so andere Länder sehen. In den USA hatten wir letztes Jahr 240 Millionen Datenlecks nur bei den Gesundheitsdaten. Das ist schon ein großes Risiko. Der zweite Punkt, den wir sehen, ist, dass Patienten quasi jetzt überrumpelt worden sind oder die ganzen Versicherten. Man muss ja nicht mal Patient sein, sondern jeder Versicherte hat jetzt eine elektronische Patientenakte bei uns in Deutschland zwangsweise bekommen. Das ist der zweite Kritikpunkt. Also der Patient muss auch ein Recht haben, sich dagegen zu wehren. Es gibt zwar die Möglichkeit, ich kann sagen, ich will diese Patientenakte nicht haben, dann muss ich bei der Krankenkasse widersprechen. Unsere Befürchtung ist, die Krankenkassen, das tun sie auch, schreiben einfach den Versicherten so, wir haben jetzt eine elektronische Patientenakte eingerichtet, wenn sie wollen, können sie widersprechen. Und das Ganze kommt dann zwischen irgendwelchen Informationsschreiben über Kurse, die die AOK anbietet oder ähnliches, und wandert dann häufig sicher in der Mülltonne. Und die Patienten wissen gar nicht, was passiert. So, das Eigentliche, was man wissen muss über die deutsche elektronische Patientenakte, ist, dass alle Behandler Zugriff auf diese elektronische Patientenakte haben, und zwar in den ersten 90 Tagen nach einem Arztbesuch. Sagen wir mal, Sie sind als Frau bei einem Frauenarzt, dann kann auch Ihr Augenarzt 90 Tage lang auf Ihre Daten vom Frauenarzt zugreifen. Die einzige Ausnahme ist, die Betriebsärzte können nur 3 Tage lang darauf zugreifen. Das war auch schon ein Kritikpunkt von uns, dass wir gesagt haben, Betriebsärzte dürfen eigentlich gar keinen Zugriff auf die elektronische Patientenakte haben, denn ich kann, ja, wenn ich in einem Bewerbungsverfahren bin und der Betriebsarzt untersucht mich, sieht alle möglichen Sachen, Krankheiten, die ich hatte, Allergien, die ich habe und so weiter, dann habe ich vielleicht schlechtere Chancen, angenommen zu werden.
Ja, abgesehen davon geht es Ihnen nichts an. Also das finde ich jetzt fast schon eine Ungeheuerlichkeit. Wie sieht denn das mit den Krankenkassen aus? Haben die da auch Zugriff?
Selbstverständlich haben die Krankenkassen auch Zugriff, aber jetzt nicht auf die geschützten Daten vom Arzt, sondern die haben nur auf die sogenannten Metadaten Zugriff. Das heißt, Metadaten sind dann die Behandlungsdaten, wann ich wo war, die Diagnosen und so weiter. Aber die Krankenkassen können auch Daten in diese EPA reinstellen, auch wenn ich sage, ich möchte nicht, dass Daten reingestellt werden. Also nehmen wir an, Sie gehen zum Psychotherapeuten und verständlicherweise möchten Sie nicht, dass andere Ärzte und auch übrigens die Apotheken genauso, die können auch drauf zugreifen, auf sämtliche Daten.
Also die Behandlungsdaten, die Diagnosen, verstehe ich das richtig?
Alles. Ja,
also ich
alles.
Bin jetzt gerade ein bisschen empört. Also Sie sagen, ja. 90 Tage lang kann jeder Arzt, der in irgendeiner Form mit mir zu tun hat oder hatte, auf alle meine Daten von allen Ärzten zugreifen und weiß dann alles über mich?
Ja, wenn Sie nicht dediziert widersprechen, also wenn Sie nicht zu Ihrer Krankenkasse gehen und sagen, ich möchte nicht, dass mein Hausarzt das sieht und mein Augenarzt das sieht und so weiter, dann ist alles freigestellt. Es gibt nur ein einziges Dokument in der elektronischen Patientenakte, was gegen alle anderen Ärzte, muss auch Zahnärzte können auch in alle Dokumente reingucken, aber es gibt nur ein Dokument, was 100% gesichert ist. Raten Sie mal, welches das ist.
Da wüsste ich jetzt gerade keine Antwort.
Das Zahnarztbonusheft. Wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, ob Sie es in der Schweiz auch haben, wenn Sie zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen, wenn Sie dann mal eine Brücke oder dritte Zähne bekommen und ähnliches, sind die Zuzahlungen geringer, wenn Sie immer dort waren. Und das ist das einzig 100% geschützte Dokument. Das kann also auch der Frauenarzt nicht einsehen.
Aber warum ist das so? Warum macht man das? Also was geht denn das die anderen Ärzte an, was ich jetzt zum Beispiel beim Gynäkologen mache, mit ihm bespreche oder so? Oder beim Augenarzt, was geht das den Gynäkologen an? Und so weiter.
Das ist eine gute Frage, die wir auch immer wieder den Politikern stellen. Das ist uns unverständlich. Das Argument ist ja immer wieder, naja, dann können die sehen, welche Medikamentenunverträglichkeiten und so weiter bestehen, wobei das auch ein Scherz ist, das Ganze.
Das ist eine Ausrede.
Es ist eine Ausrede und es sollen ja alle Medikamente in die EPA eingetragen werden, was ja im Grunde genommen eine vernünftige Idee ist. Wenn Sie beim Internisten bestimmte Medikamente bekommen und Sie müssen jetzt zum Neurologen gehen, der möchte Ihnen auch ein Medikament geben, das ist gut, wenn der weiß, was der andere Arzt verschreibt. Aber es stehen nur die Medikamente drin, keine Medikationspläne. Und da wird jetzt jeder Arzt in der Schweiz wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, das nützt ja überhaupt nichts, wenn ich gar nicht weiß, ist das eine regelmäßige Medikation? Wie oft wird die eingenommen? Wie lange soll die eingenommen werden? Ist das eine Bedarfsmedikation? Also ein völliger Unsinn. Und jetzt kommt der zweite Unsinn. Auch da werden die Ärzte sich wahrscheinlich eher kaputt lachen bei Ihnen in der Schweiz. Das sind alles PDF-Dokumente, also alles, was ich normalerweise als Patient beim Arzt als Brief in die Hand bekomme, das landet dort als PDF. Und da wird Ihnen jeder Hausarzt sagen, da habe ich gar keine Zeit zu, das alles durchzugucken. Wenn ich als Hausarzt oder als Facharzt vor dem Computer sitze, dann möchte ich sofort wissen, Laborwerte der letzten 3 Monate, Medikationslisten, andere Befunde, Röntgenbefunde und so weiter. aber nur der letzten 3 Monate. Und die EPA gilt bei uns lebenslang. Ne? Also da sind dann auch die Daten, wenn sie 60 sind, sind die Daten der letzten 60 Jahre da drin.
Also verständlich, dass sich die deutschen Ärzte und eben die medizinischen Leistungsbringer und Behandler dagegen wehren. Vor allem die Patienten, sind denn die darüber informiert, was das bedeutet, diese EPA? Welche Daten da wem zur Verfügung stehen?
Das ist der große Bluff an der ganzen Geschichte. Die Ärzte sind verpflichtet, die Patienten aufzuklären. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. In Deutschland ist das meistens so. Sie müssen auch die Patienten über den Datenschutz und so aufklären. Sie kommen zum Arzt, dann legt er ihnen ein Klemmbrett mit 4 Seiten Datenschutzbestimmungen hin und das dürfen sie durchlesen oder unterschreiben. Und wenn sie es nicht unterschreiben, dann können sie gleich wieder nach Hause gehen. Und so ähnlich läuft das bei der elektronischen Patientenakte auch, obwohl es eigentlich gesetzlich vorgesehen ist, dass sie auch eine Risikoaufklärung machen. Aber die Ärzte werden keine Zeit haben, um auf alle Fragen der Patienten einzugehen. Und die Patienten werden sich dann in dem Fall auch nicht wehren dagegen.
Also Sie sagen ja, eine dezentrale Speicherung, sagten Sie am Anfang des Gesprächs, wäre für Sie sinnvoll. Das bedeutet, dass man wohl elektronische Akten der Patienten anlegt in der Praxis intern, habe ich das richtig verstanden, und dass man sie dann auch übermitteln kann im Bedarfsfall. Ich meine, wenn ich jetzt einen Beinbruch hatte oder so, dann hat ja das den Augenarzt nicht zu interessieren. Das betrifft ihn ja nicht, aber mein Arzt könnte dann zum Beispiel einem Physiotherapeuten diese Unterlagen schicken. Haben Sie das etwa so gedacht, dass man die dezentral speichert und dann weitergibt, wenn es nötig ist?
Ganz genau. Mhm. Wir haben auch schon mal ein bisschen in die Schweiz reingespinkst und uns mit der FMH, kurz geschlossen, der Swiss Medical Health Association, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die haben ja in der Schweiz die elektronische Patientenakte schon 1996, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, 1996 abgelehnt, die Datenschützer, und dann haben die Ärzte, Behandler, Psychologen, Psychotherapeuten, Krankenhäuser, Apotheken und wer auch immer sonst betroffen war, zusammengesetzt und gesagt, wir machen jetzt ein eigenes Modell und haben eine elektronische Patientenakte gemacht, die beim Hausarzt liegt. Und wenn ich sage, bitte schicken Sie die Daten von mir an meinen Hautarzt oder meinen Internisten oder so, dann wird das gemacht, aber es ist nicht permanent Tag und Nacht verfügbar. Das ist ja das Gefährliche auch an einer zentralen Speicherung, dass die Daten Tag und Nacht verfügbar sind und
von jedem eingesehen werden können. Also ich kann mich gar nicht mehr erholen davon. Ich wusste das ja gar nicht, dass das tatsächlich so ist. Also wenn man das nicht möchte, kann man dann als Patient sagen, nein, mache ich nicht mit, und kann man das auch als Arzt sagen? Kann man sagen, nein, ich werde hier in meiner Praxis Patientenakten elektronisch anlegen. Wenn aber mein Patient ein Rezept für Medikamente auf Papier möchte, dann bekommt er das, gar keine Frage. Geht das oder sind Sie verpflichtet, damit zu machen?
Das ist eine schwierige rechtliche Frage. Also eigentlich sind alle verpflichtet, an dieser elektronischen Patientenakte teilzunehmen. Aber unser Verband hat die Maxime, Daten aus der Psychotherapie gehören nicht in diese Akte rein. Nicht mal, dass sie beim Psychotherapeuten sind, das geht keinem was an. Das kann zu Stigmatisierungen führen. Ein anderer Arzt kann sagen, naja, die ist simuliert vielleicht oder ist psychosomatisch erkrankt und verweigert ihnen dann eine ernsthafte Untersuchung. Das ist etwas, was das Vertrauensverhältnis dermaßen stören würde, weshalb wir sagen, wir machen das nicht. Wir weigern uns, diese Daten zu übertragen. Und wenn ein Patient sagt, ich will das aber doch da drin haben, was bisher noch nicht vorgekommen ist, dann würden wir sagen, ja, dann müssen Sie zu einem anderen Behandler gehen.
Ja, es ist ja auch bei den Krankenkassen, bei den Betriebsärzten, von denen Sie gesprochen haben, das sind ja alles Leute, die überhaupt keinen Zugriff haben sollten auf die Gesundheitsdaten, zum Beispiel der Angestellten in einem Betrieb oder so. Das geht einfach zu weit, Herr Adler. Wie kann man sich dagegen wehren?
Sie können sich dagegen wehren, indem Sie sagen, ich verzichte komplett auf die elektronische Patientenakte und müssen aber gleichzeitig auch noch der Krankenkasse verbieten, Daten, die aus den Behandlungen erhoben worden sind, also Diagnosen und Abrechnungsziffern und so weiter, in irgendeiner Form elektronisch zugänglich zu machen. Dagegen kann man sich wehren, also auch, dass die in ein Forschungsdatenzentrum weitergegeben werden und dass die, ja, jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, denn da sind sie in der Schweiz ja, kann man in dem Fall sagen, zum Glück frei von, weil sie nicht Mitglied in der Europäischen Union sind. Ab 2026 wird es die europäische elektronische Patientenakte geben. Das heißt, wer in Deutschland nicht widersprochen hat, dessen Akte landet in 22 Ländern der EU, kann dort von den Ärzten eingesehen werden. Dann hat auch ein Arzt in Spanien die Daten oder in Polen oder wo auch immer. Leider ist das kein Witz. Das nennt sich European Health Data Space, nennt sich das Ganze, diese europäische Gesundheitsakte.
Letzte Frage, Herr Adler, ganz kurz. Wie können Sie den Mitgliedern Ihres Verbandes, den Sie ja 2019, wenn es mir recht ist, gegründet haben, wie können Sie da Unterstützung bieten, wenn jemand hier mehr Sicherheit möchte oder auch als Arzt seinen Patienten mehr Sicherheit vermitteln möchte?
Also wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir uns auch mit ganz vielen Ärzteverbänden und Datenschutzverbänden zusammengetan, unter anderem jetzt auch mit dem ehemaligen deutschen Datenschutzbeauftragten, dem Professor Ulrich Kelber, der ein sehr EPA-kritischer Mensch war, der auch gegen die zentrale Datenspeicherung ist, aber der jetzt aus welchen Gründen auch immer abgesetzt wurde und gegen eine, sagen wir mal so, datenfreundlichere Datenschutzbeauftragte ersetzt worden ist. Und wir informieren da auch die ganzen anderen Ärzte über die Risiken und was sie auch den Patienten raten sollen. Weil vom Kosten-Nutzen-Verhältnis oder Risiko-Nutzen-Verhältnis würde ich sprechen. Wenn Sie ein älterer Mensch sind, Sie sind meinetwegen über 60, dann haben Sie keine großen Karriereambitionen mehr und dann ist Ihnen wahrscheinlich lieber, dass Sie alle Ihre medizinischen Daten irgendwo gespeichert haben, dann ist das Risiko nicht so hoch. Aber wenn Sie 25, 30, 35 sind, dann möchten Sie lieber, dass die Daten noch besser geschützt sind, damit Ihre Karriere nicht irgendwann dadurch beeinträchtigt wird, weil das eben dann in den Betrieben rauskommt. Oder ja, was übrigens auch noch von uns ein Kritikpunkt ist, dass natürlich auch Versicherungen Interesse daran haben, an den Daten, und nicht nur die Krankenversicherung, sondern auch Berufsunfähigkeitsversicherung, aber auch Banken haben Interesse daran, also kann ich ihnen einen Kredit geben oder sind sie vielleicht in 5 Jahren arbeitsunfähig, ne? Dann kann ich ihnen vielleicht keinen Kredit mehr geben.
Das ist unglaublich, Herr Adler, unglaublich.
Und jetzt kommt noch der größte Witz, ist leider nicht zum Lachen. Unser noch existierender Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, dass er Daten an Meta und Google weitergeben will, damit die damit auch arbeiten können.
Ja, großartig.
Das hat uns natürlich völlig den Atem verschlagen. Dann kann man es eigentlich gleich alles bei Google reinstellen oder.
Nein, ist nicht besonders lustig und ich hoffe auch zumindest, dass darüber nicht das letzte Wort gesprochen ist. Und ich wünsche Ihnen wirklich auch sehr viel Glück, dass Sie so viele medizinische Leistungsträger informieren können und auch Patienten. Von daher war es auch sehr gut, dass wir jetzt gesprochen haben, Dieter Adler. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
Ihnen auch vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Wir sprechen jetzt über ein Thema bei Mensch und Medizin, mit dem wir alle irgendwann beschäftigt sind, das Augenlicht. Früher oder später, so hat mir eine Optikerin erzählt, brauchen wir alle eine Brille. Das ist nicht weiter schlimm, unsere Sehschwäche nimmt mit dem Älterwerden einfach ab. Schätzungen zufolge leiden aber 5-6% der Deutschen unter Amblyopie, auch als Schwachsichtigkeit bekannt. In Österreich und in der Schweiz sehen die Zahlen ähnlich aus. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Helga Scheer. Sie ist Augenärztin in Darmstadt und ist bekannt für ihren patientenorientierten Ansatz, insbesondere im Umgang mit Kindern. Ich grüße Sie, Frau Scheer.
Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen sprechen kann.
Frau Scheer, Amblyopie. Was ist das genau?
Amblyopie ist die Bezeichnung für die Schwäche eines Auges im Vergleich zum Partnerauge. Es kann sein, dass ein kleines Kind nicht zwei gleiche Augen hat, die beide plus 2 sind oder minus 3 Dioptrie, sondern dass ein Auge ererbt ist aus der mütterlichen Verwandtschaftslinie, das andere von der väterlichen Vererbungslinie und dass die beiden Augen für sich getrennt besehen sehr gut sind, aber nicht zusammenpassen, wegen verschiedener Stärke. Dann bevorzugt das Gehirn das eine Auge, von dem es die bessere Bildinformation bekommt, und das andere Auge bleibt in der Entwicklung zurück. Und um diese Einseitigkeit festzustellen und aufzuheben, gibt es die Kinderseeschule oder die Kindersprechstunde.
Also bedeutet das, wenn Sie jetzt die Kinder ansprechen, dass das die Personengruppe ist, die insbesondere von dieser Sehschwäche betroffen ist?
Nein, betroffen ist man dann, wenn man betroffen ist, das ganze Leben lang. Aber in der Kindheit kann man es erkennen und abmildern oder behandeln. Und die Behandlung ist bei einem kleinen Kind in wenigen Wochen oder Monaten geschehen. Bei einem großen Kind braucht es dann Monate und manchmal auch 2, 3 Jahre. Und bei einem Erwachsenen ist die Behandlung nicht mehr möglich. Das kann man nur, während das Baby sich entwickelt oder während das Kind dazulernt.
Wie merkt man bei Kindern, dass sie an dieser Sehschwäche leiden?
An sich merkt man es eigentlich gar nicht. Das Kind selber kann ja nicht sagen, ich habe da was und ist das normal. Das Kind denkt ja, so ist es eben. Man kann, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Spielplatz einen Sehtest macht, kann man natürlich einem Kind ein Auge zuhalten. Und wenn es nicht protestiert, hat man vielleicht das schlechte Auge zugehalten und das gute Auge ist ja noch offen. Wenn man das andere Auge zuhält, also das gute Auge, dann wird das Kind natürlich protestieren, weil nur noch das schlechte Auge das schlechtere Bild empfängt. Und dann kann man an der Stärke des Protests beim Kind sehen, wie groß der Seitenunterschied ist. Ein Kind, das zwei gleiche Augen hat, wird gar nicht protestieren, wenn man ihm ein Auge zuhält.
Dann kommen die Eltern mit dem Kind dann wahrscheinlich zu Ihnen, wenn sie solche Auffälligkeiten feststellen. Wie diagnostizieren Sie diese Sehschwäche dann?
Also die Eltern kommen mit dem Kind, wenn der Kinderarzt so aufmerksam ist und zu sehen, beide Eltern tragen Brille, jetzt müssen wir bei dem Kind auch mal anschauen. Oder wenn die Eltern aus ihrer eigenen Geschichte wissen, ich habe mit 13 eine Brille gekriegt, vielleicht braucht mein Kind aber schon eine Brille mit 2 oder 3 Jahren. Also die Eltern kommen meistens mehr oder weniger zufällig. Oder es zeigt sich tatsächlich ein Schielwinkel, das ein Problem, was mit Amblyopie kombiniert sein kann, wobei man aber zuerst die Amblyopie behandeln muss und eventuell wird der Schielwinkel dadurch schon verringert oder der Schielwinkel, der restliche, wird am Ende dann noch operativ entfernt.
Ich habe gelesen, dass eine frühe Diagnostik sehr wichtig ist. Warum ist das so?
Ja, weil das Baby eben beim Heranwachsen das Gehirn ausbildet und das Gehirn entscheidet zum Beispiel, welches von beiden das Führungsauge ist oder auch mit welchem Fuß man eine Treppe beginnt, mit welcher Hand man zu einem Bauklötzchen greift. Das entscheidet das Gehirn in der frühen Entwicklung. Und wenn ich das bei einem 16- oder 18-Jährigen feststelle anlässlich des Führerscheinsehtests, dann ist es meistens schon zu spät für eine Behandlung. Dann kann ich den Seitenunterschied von der Dioptrie her mit einer Brille ausgleichen, aber das schlechte Auge wird immer das schlechtere Auge bleiben. Und manchmal ist dann das bessere 100% und das schlechtere 20%. Das ist sehr schade. Manchmal ist auch das bessere Auge 100% und das schlechtere 80%. Das ist dann schon ja für den Alltag fast unauffällig.
Also wenn man auf einem Auge eine Sehstärke von nur noch 20% hat, dann ist es möglich, dass man das bis zum Führerschein, also bis 18, nicht bemerkt?
Ja, wie sollte man das auch bemerken? Man müsste schon wirklich einen Sehtest machen. Beim Kinderarzt ist es meistens so, dass die Kinder ja dem Arzt und der Mutter gefallen wollen und dass sie unbemerkt auch mogeln. Wenn also zuerst das gute Auge getestet wird mit 3, 4 Bildern oder Figuren, kann auch ein schlaues Kind sich das merken und weiß dann genau bei dem Test des anderen Auges, was es antworten muss. Und der die Testung macht, müsste praktisch immer das schlechtere Auge zuerst testen, um festzustellen, dass das bessere Auge weiterkommt. Und mit solchen Tricks hindert man Simulation von guten Sehtestergebnissen. Und das beachtet aber meist ein Optiker oder ein Kinderarzt oder auch ein Schularzt, der beachtet das nicht. Wir finden ganz viele Kinder, die in den Voruntersuchungen durchgegangen sind, ohne aufzufallen.
Das ist speziell, wenn Sie denn dann diese Amblyopie diagnostiziert haben. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es dann?
Also zuerst mal muss man die Brechkraft des schlechteren Auges so gut wie möglich unterstützen und korrigieren durch eine Brille. Und nur dann kann ja das schlechte Auge überhaupt an die Mitarbeit herangeführt werden. Für das gute Auge gibt es ein Pflaster, das wird mehrere Stunden am Tag auf das jeweilige Auge draufgeklebt, auf das gute von beiden. Und dann ist das schlechte Auge unterstützt durch die Brille. Dann ist es herausgefordert, sich mehr anzustrengen und sich am Sehen überhaupt zu beteiligen. Und das sind dann mehrere Stunden am Tag. Manchmal kann man auch den Sonntag auslassen oder den Tag, an dem der Schwimmunterricht ist. Am besten ist, man macht es wirklich jeden Tag die Woche und ungefähr so viele Stunden pro Tag, wie das Kind alt ist. Also bei einem 8-jährigen Kind kann man dann auf jeden Fall nach der Schule das Abkleben beginnen, denn während der Schulzeit ist es ungünstig. Im Kindergarten sollte man die Erzieherin mit einbinden und sagen, bitte auch das Auge während der Kindergartenzeit abkleben. Es sei denn, der Kindergarten macht jetzt einen Ausflug in den Wald. Da braucht man beide Augen, um auf dem Weg zu sehen, wo sind die Wurzeln oder die Löcher im Boden. Ja, und dieses Abkleben führt dann dazu, dass das schlechtere Auge sich verbessert. Das wird beim Augenarzt kontrolliert und koordiniert, wie lange es abgeklebt werden muss. Und dann erzielt man eine Verbesserung am schlechteren Auge. Und ich habe es leider oft erlebt, dass die Patienten dann während der Sommerferien das nicht so genau machen. Und dann ist der ganze Erfolg oder ein großer Teil des Erfolgs wieder verloren. Man muss also die Eltern motivieren, dass sie ihr Kind immer wieder erinnern, die Brille auch zu tragen und das Pflaster drauf zu lassen. Das ist manchmal sehr schwierig, die Zusammenarbeit zwischen Mutter und Sohn, wenn der Sohn dann sehr stark zum Nein sagen neigt und sich durchsetzt.
Ja. Wie können die Eltern die Kinder unterstützen während der Therapie?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Eltern, dass die Eltern auch ein gutes Vorbild sind. Ich frage, bevor ich mich dem Kind zuwende, immer die Eltern, tragen sie eine Brille, haben sie eine Brille? Und die Kinder wissen dann, aha, der Papa hat eine Brille und trägt die nur beim Autofahren. Oder die Mama hat eine Brille und trägt sie gar nicht. Das ist dann ein schlechter Start. Dann versuche ich immer eine Kommunikation mit den Eltern unter vier Augen, wo ich ihnen sage, wie wichtig es ist, dass das Kind sieht, Mama trägt die Brille, ich will später auch einen Führerschein, also ich trage meine Brille auch. Ist nur die Anfangsgewöhnung. Am Schluss vergisst man ja die Brille auf der Nase. Und die Zusammenarbeit mit den Eltern, das elterliche Vorbild, das ist, glaube ich, für das Kind die Leitlinie.
Gibt es denn auch Möglichkeiten vorzubeugen, dass man das nicht bekommt oder dass ein Kind das nicht bekommt?
Nein, die Möglichkeiten kenne ich nicht. Also man kann es feststellen, dann kann man darauf reagieren. Aber wenn eine Amblyopie mehrere Generationen in einer Familie immer wieder auftaucht, oft wissen wir es ja nicht von den Großeltern oder von den Urgroßeltern. Also man kann nicht vorbeugen, das zu bekommen. Man kann es nur, wenn es da ist, gegenwirken.
Was raten Sie Eltern von neugeborenen Babys, worauf sie speziell achten könnten, um aufmerksam zu sein, um eventuell frühzeitig etwas zu erkennen, wenn etwas ist?
Ja, wichtig ist die eigene Biografie. Wann habe ich eine Brille bekommen? Wann hat die Tante oder der Onkel oder der Opa eine Brille bekommen? Und dass man frühzeitig zum Augenarzt geht. Der jüngste Patient, der von mir eine Brille verordnet bekam, war ein 7 Monate alter Junge. Die Mutter kam aus eigenem Antrieb, weil sie -9 Dioptrie hatte. Und sie sagte, mein Kind ist das bravste Kind von der Welt. Und saß auch ganz lieb auf dem Schoß. Ja, aber was die Mutter nicht bedacht hat, war, dass das Kind nur ungefähr 10-12 Zentimeter weit gucken konnte. Nachdem es dann die Brille bekommen hat, die es brauchte, hat es erstmal die Welt gesehen und erobert und dann war es auch nicht mehr das bravste Kind, sondern das unternehmungslustigste Kind. Es gibt auch den seltenen Fall, dass eine Amblyopie auf beiden Augen auftritt. Das haben wir oft bei Kindern, die aus weit entfernten Ländern kommen, auch asiatische Länder. Da sind Hornhautkrümmungen verbreitet von 3 bis 5 Dioptrien. Bei uns zu Lande sind die vielleicht 0,5 oder 1,0 Dioptrien. Und wenn ein Kind auf beiden Augen ein verzerrtes Bild sieht, dann kann sich das Sehvermögen gar nicht gut entwickeln. Und wenn die Kinder dann erst im Schulalter zu uns kommen, ist oft das bestmöglich erreichbare Sehvermögen nur 60%. Und dann finde ich es immer sehr schade, dass die Eltern nicht im Kleinkindalter zur Kontrolle gekommen sind.
Also halten Sie es eigentlich generell bei allen Eltern für wichtig, dass man mit Kindern schon frühzeitig die Augen kontrollieren geht?
Ja, ich denke, wir nehmen ja sehr viele Informationen mit unseren Augen auf. Natürlich ist das Hörorgan noch wichtiger. Also ich kann auch hören, das, was ich nicht mal sehe, hinter einer Mauer oder hinter einer Wand, kann ich ja noch hören, was ist da los, wo ich nicht hingucken kann. Aber das Sehvermögen ist sicherlich auch sehr wichtig für meine Beweglichkeit. Gehe ich bergauf, ist da eine Stufe. Die meisten Kinder entwickeln das Sehvermögen, wenn sie laufen lernen. Und das ist auch die Zeit, wo man dann die Brille im Allgemeinen anpasst.
Halten Sie auch die Augenhygiene für eine wichtige Sache?
Das würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen. Wenn die Hände sauber sind und man fasst sich nicht so oft mit den Händen an die Augen, dann sorgen die Augen für sich selber. Die Augen braucht man nicht reinigen. So wie man Zähne putzt oder so. Das ist bei den Augen nicht erforderlich.
Wunderbar, Dr. Helga Scheer, Augenärztin aus Darmstadt über Amblyopie im Gespräch mit Mensch und Medizin. Ich danke Ihnen für die Aufklärung, Frau Scheer.
Ich bedanke mich auch im Namen aller Kinder. Dankeschön.
Was gibt es Neues aus der Welt der Medizin? Sie erfahren es jetzt im Mensch und Medizin Nachrichtenüberblick mit Stefan Milius.
Mikroplastik lagert sich im Gehirn in größerem Ausmaß ab als in anderen Organen. Darauf deutet eine Studie, über die US-amerikanische Forscher im Fachblatt Nature Medicine berichten. Sie belegt darüber hinaus eine deutliche Zunahme der Belastung mit Mikroplastik in den vergangenen Jahrzehnten. Die Forscher hatten Hirn, Nieren und Leber von Menschen, die in den Jahren 2016 und 2024 verstorben und obduziert worden waren, auf Mikroplastik untersucht. Während die Plastikkonzentration in Leber und Nieren pro Gramm Gewebe im Schnitt bei gut 400 Mikrogramm lag, wies Hirngewebe aus dem Jahr 2024 knapp 5000 Mikrogramm auf. Proben aus dem Jahr 2016 kamen auf gut 3300 Mikrogramm. Bei Leber und Nieren fand sich ebenfalls ein Anstieg der Belastung über die Zeit. Zum Vergleich zogen die Forscher zudem ältere Hirnproben aus den Jahren 1997 bis 2013 heran. In diesen lag die Konzentration im Durchschnitt bei rund 1250 Mikrogramm. Für einen Heimplatz müssen Pflegebedürftige in Deutschland mittlerweile mit beinahe 3000 Euro monatlich rechnen. So hoch liegt der Eigenanteil im ersten Jahr des Heimaufenthalts im Bundesdurchschnitt. Der Verband der Ersatzkassen VDEK sieht einen ständigen Aufwärtstrend, berichtet das Ärzteblatt. Zwar sind die Pflegeleistungen zum 1. Januar um 4,5% gestiegen, doch weder dieser Anstieg noch von der Pflegekasse gezahlte Zuschläge können die steigenden Kosten ausreichend abpuffern. Die VDEK-Vorsitzende Ulrike Elsner fordert unter anderem die volle Finanzierung von Bau und Instandhaltung der Heime durch die Länder. Während diese im Jahr 2022 dafür nicht einmal 900 Millionen Euro gezahlt hätten, seien es für die Pflegebedürftigen rund 4,4 Milliarden Euro gewesen. Würden die Länder diese Posten übernehmen, würde das nach VDEK-Berechnung die Pflegebedürftigen im Schnitt um fast 500 Euro im Monat entlasten. Gesetzlich Versicherte in Deutschland bemängeln die Wartezeiten bei Fachärzten. Zwar erhält jeder Zweite innerhalb von 10 Tagen einen Termin beim Facharzt, doch ein Viertel der Patienten muss länger als 30 Tage darauf warten. Das ergab eine Umfrage im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes. Mit der Versorgung in Hausarztpraxen sind die Versicherten dagegen mehrheitlich zufrieden. Jeder zweite GKV-Versicherte bewertet diese positiv. Dennoch haben 43% den Eindruck, dass sich die Wartezeiten sowohl bei Fach- als auch bei Hausarztpraxen im 5-Jahres-Vergleich verschlechtert haben. Für eine verbesserte Terminvergabe schlägt der GKV-Spitzenverband vor, einen festen Anteil der GKV-Termine tagesaktuell online zur Verfügung zu stellen, zumal viele mittlerweile die Terminvergabe über das Internet nutzen. Es dürfe zudem keinen Unterschied mehr machen, ob jemand gesetzlich oder privat versichert ist. Die Schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte Swissmedic behindert die journalistische Berichterstattung zu Abnehmspritzen wie Ozempic. Wie die Zeitung 20 Minuten berichtet, wertet die Behörde entsprechende Artikel als unzulässige Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente und fordert Medien unter Strafandrohung auf, Online-Berichte über diese Mittel zu löschen. Neben 20 Minuten sind davon etwa auch der Blick und die Neue Zürcher Zeitung betroffen. Selbst die bloße Information über Anwendungsmöglichkeiten von Arzneimitteln stelle eine Werbung dar, wenn sie bestimmt und geeignet sei, das Konsumverhalten zu beeinflussen, so die Argumentation von Swissmedic. Die Medienhäuser halten diese Auslegung der Behörde jedoch für überzogen und unverhältnismäßig und gehen rechtlich dagegen vor.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Stefan Milius. Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk jetzt mit einem globalen Thema zur Gesundheitspolitik, nämlich der Weltgesundheitsorganisation WHO. Der scheinen gerade die Mitglieder abhanden zu kommen, was tiefgreifende Auswirkungen haben könnte. Der Austritt der USA reißt ein riesiges Loch ins Budget der WHO. Das Land hat allein 2022 und 2023 1,28 Milliarden Dollar in die Kasse gespült. Jetzt ist auch Argentinien draußen. Der Staatschef Javier Milei hat den Austritt aus der WHO angeordnet und auch aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Italien und der Schweiz, ist zu vernehmen, dass politische Aktivitäten in diese Richtung angestoßen werden. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Wolfgang Wodak. Er ist Internist, Sozial- und Umweltmediziner und hat seit Jahrzehnten Berührungspunkte und Kontakte in die WHO. Ich grüße Sie, Herr Wodak.
Hallo, Frau Tegali.
Herr Wodak, was sind denn die Gründe, warum Donald Trump und Javier Milei der WHO den Rücken kehren?
Ja, ich glaube, das kommt gut an bei vielen. Es gibt ja sehr viel Widerstand gegen die WHO überall. Auch als Geste gegenüber den Ländern, die der WHO kritisch gegenüberstehen. Also und die kommt dazu auch, dass es Teile der Industrie gibt, die so unverschämt sind, dass sie den Staat kaputt machen, wenn man dem weiter folgt, was die WHO empfiehlt. Also das ist auch ein bisschen Selbsterhaltungsmotiv einerseits, aber dann ist auch dieser Zugriff der WHO auf die Befehlsgewalt in Sachen Notfall, der ist unverschämt und das lassen sich viele Länder nicht gefallen. Und ein Präsident, der jetzt seinen Mann stehen will, der zeigt dann mal die Zähne. Wir müssen mal sehen, was dann dabei rauskommt. Das dauert ja 2 Jahre, bis sie ganz raus sind. Aber erstmal wollen sie erstmal nicht mehr zahlen, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Aber dann muss man immer sehen, wer hält sie denn am Leben und wenn allein die Bill & Melinda Gates Stiftung da über 4 Milliarden reintut, dann ist das schon viel mehr als irgendein Land. Und das ist ja eine Organisation, die seit langer Zeit schon von Sponsoren lebt. Manchmal sind die Sponsoren Länder, die dann nicht nur ihre Pflichtbeiträge zahlen, sondern die dann auch für ihre Industrie im Inland was tun wollen. Ich denke mal an Dänemark, die müssen ja nicht viel zahlen normalerweise, aber wenn die jetzt wollen, dass das Übergewicht zu einem Thema der WHO wird, wo sie doch bei sich im Lande die Firma Novo Nordisk haben, die dieses Abnehmmittel dann ja verkaufen möchte, dann profitiert sie davon, wenn sie der WHO Geld gibt, um das Thema Adipositas in den Vordergrund zu bringen. Und so gibt es eben viele so nationale Interessen, die aber keine Gesundheitsinteressen sind, sondern Wirtschaftsinteressen.
Ja, Sie haben es gesagt, vor allem diese Verquickung zu den Unternehmen und zu den Organisationen ist problematisch. Wie wird denn die WHO als Ganzes finanziert?
Also die WHO wird einmal aus Pflichtbeiträgen finanziert, das ist aber der kleinste Teil. Und über 86%, das ist jedenfalls vor 2 Jahren der Stand, ich habe jetzt nicht mehr nochmal neu nachgeguckt, das sind zweckgebundene Gelder, die gegeben werden. Und der größte Donor ist eben die Bill & Melinda Gates Stiftung. Und wer da Geld gibt, der kann dann auch seine Leute in die Expertengremien schicken und kann dann dafür sorgen, dass die Entscheidungen bei der WHO von Leuten gefällt werden, die im Sinne des Sponsors dann auch entscheiden und votieren. Also da haben wir ja viel erlebt in der Vergangenheit. Bei der Vogelgrippe, bei der Schweinegrippe, das war immer das Gleiche. Immer waren da in den Gremien Leute, die ganz starke Interessenkonflikte hatten und die von der Industrie dann da auch hingeschickt wurden.
Die Eva Jans Gavi gehört da auch dazu, die ansässig ist in der Schweiz. Die und die Gates-Stiftung zusammen, die machen ja über ein Viertel des Budgets aus.
Ja.
Wie groß ist denn der Einfluss, den diese Organisation nehmen? Und ist da auch die Pharmaindustrie dabei?
Der Einfluss ist sehr groß. Und es ist manchmal nicht eine einzelne Firma, die machen das auch, aber es sind auch manchmal die Pharmaverbände, die dann was geben. Oder wie gesagt, Nationalstaaten, die für ihre Arzneimittelindustrie praktisch das Geld dann schön färben, will ich mal sagen. Die dann so Sonderbeiträge zahlen, aber immer zweckgebunden. Und die bestimmen dann auch, was damit gemacht wird.
Sie haben es gesagt am Anfang, die WHO steht in der Kritik und dabei geht es ja auch um die neuen internationalen Gesundheitsvorschriften und die Pandemievorschriften. Das ist sicher auch ein Grund, warum gewisse Länder an einen Austritt denken. Auch aus Italien und der Schweiz sind solche politischen Aktivitäten zu vernehmen. Wenn man jetzt an diese Gesundheitsvorschriften denkt, dann berechtigt das, respektive ermächtigt das die WHO dann ja auch, die Länder zum Benutzen gewisser Medikamente zu verpflichten. Das ist dann aber im Zusammenhang mit diesen Geldgebern sehr problematisch.
Ja, das möchten sie gerne, aber das ist noch nicht so. Das war bei der sogenannten Pandemic Preparedness war es immer so, dass die WHO Empfehlungen ausgesprochen hat und dass die Länder dann diesen Empfehlungen meistens nachgekommen sind und dann mit Pharmaunternehmen Verträge abgeschlossen haben, die dann im Falle einer sogenannten Pandemie dann in Kraft treten. Und da ist immer in den Verträgen dann gewesen, dass die WHO diejenige ist, sagt, jetzt ist die Pandemie da. Das heißt, jetzt läuft das Geschäft. Die sitzen am Drücker und vorbereitet wird das direkt bilateral zwischen EU und Pharmaindustrie oder zwischen Nationalstaat und Pharmaindustrie. Und die Verträge, die sind meistens auch geheim dann noch, weil es da um Geschäftsgeheimnisse geht. Gibt's ja auch Konkurrenzen dann. Also das ist sehr intransparent. Aber fast immer ist es so, dass diese Verträge in Kraft treten, wenn dann die Emergency ausgerufen wird, wenn dann die Pandemie, sogenannte Pandemie ausgerufen wird. Und da hat sich die WHO ja schon mehrfach lächerlich gemacht, nicht? Das, was sie da mal ausgerufen hat, das war ja Pillepalle. Aber die Verträge waren in Kraft und es musste gezahlt werden, es musste abgenommen werden, auch wenn die Tabletten oder die Impfstoffe dann hinterher vernichtet wurden. Zum Glück vernichtet wurden und gar nicht erst benutzt wurden.
Bis jetzt ist das noch nicht so, aber soviel ich weiß, sollen die neuen Gesundheitsvorschriften ja dann auch dazu führen, dass die WHO Maßnahmen diktieren und eben gewisse Medikamente verpflichtend machen will.
Ja.
Mit dem neuen Vertrag. Es ist ja zu befürchten, dass die Länder den unterschreiben, obwohl es Widerstand gibt.
Ja, die Länder können dann auch wieder austreten. Nicht? Die können ja was unterschreiben und sagen, nö, das haben wir nicht gerechnet, wir gehen da wieder raus, wie der Trump das jetzt aufmacht. Wechselt die Regierung und dann tritt das Land einfach aus. Die WHO hat ja kein Militär, was denn einmarschiert. Die können ja keine Gewalt ausüben. Die können höchstens Druck machen über die UN und über andere Länder und können wirtschaftliche Sanktionen dann veranlassen, über die Weltbank, über die WTO oder es sind irgendwelche Regeln nicht mehr gelten oder dass andere Staaten dann irgendwas nicht mehr anerkennen im internationalen Verkehr und so weiter. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten, wie man sich denn da diesen Wirtschaftskampf organisiert.
Zur Finanzierung nochmal. Deutschland ist ja einer der größten Geldgeber der WHO und zahlt zusätzlich zum Pflichtbeitrag freiwillige Beiträge in dreistelliger Millionenhöhe an die WHO. Warum tut Deutschland das? Gerade in einer Zeit der Haushaltskrise.
Ja, weil wir da sehr abhängig sind und weil wir eine Regierung haben, die die ganze Zeit überhaupt nicht kritisch war gegenüber der WHO. Weder bei der Vogelgrippe noch bei der Schweinegrippe noch jetzt bei Corona. Deutschland war immer dasjenige Land, was da im Voraus einen Gehorsam fast die Dinge erledigt hat und bezahlt hat. Und die Europäische Union auch. Da scheint der Einfluss dieser Wirtschaft und dieser Mafia, das ist ja eine Mafia, die da agiert, das ist ja wie Schutzgelderpressung, was da gemacht wird. Die machen uns Angst und wenn ihr nicht zahlt, dann werden wir bestraft oder sollen wir bestraft werden. Das sind so die Methoden der Mafia. Und das können die gut, das machen die immer wieder. Ja, Deutschland ist da offenbar sehr anfällig und wir haben kein Rückgrat in der Politik. Das sind aber auch kaum Politiker, die sich da auskennen. Diese Abschätzung der Gefahr, das haben wir erlebt im Robert-Koch-Institut, da hat niemand eine Gefahr gesehen von den Wissenschaftlern. Das ist ja durch die Protokolle rausgekommen und trotzdem hat die Regierung brav gehorcht und den Notstand ausgerufen. Das ist ja peinlich gewesen. Das heißt, die haben einfach nur gehorcht, aber nicht dem, was erforderlich war, sind sie nicht gefolgt, sondern die haben politisch pariert und sind abhängig offenbar.
Können denn die Länder nicht einfach sagen, so, wir folgen jetzt der WHO nicht mehr? Inwiefern sind sie an die WHO gebunden?
Können sie. Natürlich können sie das. Die verpflichten sich wahr, aber die können irgendwas zum Anlass nehmen, was die WHO macht und sagen, wir haben gemerkt, ihr seid korrupt, wir treten aus dem Vertrag zurück. Man muss ja nicht mit der Mafia Verträge machen. Man kann immer sagen, ihr seid eine Mafia und das machen wir nicht weiter mit. Und das ist ja auch die Diktion, die viele Länder jetzt langsam gebrauchen werden, hoffentlich immer mehr.
Und vielleicht auch realisieren, ja.
Ja, das wäre gut.
Aber Sie haben ja gesagt, es gibt lange Kündigungsfristen. 2 Jahre, wenn man den Austritt mal formell vollzogen hat, dann ist man noch 2 Jahre dabei als Land?
Ja, das ist sicherlich auch Verhandlungssache. Ich kann mir auch vorstellen, dass einer sagt, gar nichts mehr, Schluss. Ab sofort gelten eure Regeln nicht mehr. Wir halten uns nicht mehr an die internationalen Gesundheitsvorschriften. Also wissen Sie, ich war mal Hafenarzt in Hamburg und habe nach den internationalen Gesundheitsvorschriften die Schiffe abgefertigt, musste gucken, dass da keine Seuchen eingeschleppt werden. In der gleichen Zeit, wo da wenige Seeleute dann nach Hamburg gekommen sind, sind 100-mal so viele Flugpassagiere gekommen, die hat keiner kontrolliert. Was für ein Blödsinn, was für eine absurde Regulierung. Und wenn man wirklich Krankheiten, die von Menschen übertragen werden, wenn man die verhindert will, dann müsste man ja die Menschen, alle, die reinkommen aus gefährlichen Ländern, müsste man beobachten. Und da hat man nur die Schiffen beobachtet, aber nicht in den Flugzeugen.
Vergessen Sie nicht die Zoonose. Also ich meine, ja, auf Schiffen, also ja. Spinnen und andere, ja, Tiere. Ja, die können ja alle irgendwelche Viren einschleppen. Fledermäuse zum Beispiel.
Fürchterlich. Da sind auch die kleinen Käferchen und Kornkäfer und diese ganzen Rattenbleche, die man immer in die Taue macht, wo die Schiffe anlegen, damit keine Ratten an Land laufen oder aufs Schiff laufen. All diese Sachen, das sind ja alles so Regeln, die man mal irgendwann entwickelt hat, die aber eigentlich lächerlich sind als Maßnahmen und deren Wirksamkeit auch nicht bewiesen ist. Das geht ja auch für die Impfung. Die ganze Impfillusion, dass Impfungen jetzt geeignet sind, Krankheitsverbreitung zu stoppen, die hat sich ja auch als falsch erwiesen. Die Pocken sind nicht durch die Pockenimpfung ausgerottet worden, sondern durch konsequente Isolierung der Erkrankten. Erst als die WHO das angeordnet hat und das praktiziert hat, da konnte man die Pocken ausrotten.
Ja, das hat man ja jetzt bei der Corona-Pandemie auch gut gesehen, dass das nicht funktioniert hat.
Das ist ein absurdes Theater, was die machen. Ja.
Ja, jetzt sind 2 große Länder draußen, ne? USA und Argentinien. Definitiv, aus anderen hört man, das haben Sie auch gehört, dass man hier politische Aktivitäten anstößt, die einen WHO-Austritt dann zur Folge haben. Was bedeutet denn das jetzt für die WHO?
Ja, dass sie nicht mehr so wichtig wird, vielleicht auch für die Industrie nicht mehr so wichtig ist. Vielleicht sucht die Industrie sich dann andere Player, mit denen sie dann ihr Geld in die Kasse hebelt. Die WHO ist ja jetzt praktisch eine Agentur zur Organisation von Insidergeschäften. Das ist die Funktion der WHO. Da gibt man Geld und da lässt man dann die WHO was machen, wogegen man schon eine Spritze oder ein Medikament hat. Und dann steigen die Aktienkurse und bevor die Leute den Betrug merken, hat man die Aktien verkauft und so wird eine Welle nach der anderen gemacht. Das ist die Funktion der WHO und das hat mit Gesundheit überhaupt nichts mehr zu tun. Und jetzt ist die WHO dann noch mit dieser One Health Initiative, wo sie dann mit anderen UN-Agenturen zusammenarbeitet, mit der Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation, mit der FAO und noch mit mehreren anderen Organisationen, eine Umweltorganisation. Und da sagen sie ja, alles hat mit Gesundheit zu tun. Und das ist jetzt diese Initiative, die versucht, so viel Informationen und Daten überall abzugreifen wie möglich, denn Wissen ist Macht. Und wenn man die Schwächen kennt, mit denen man Angst machen kann, dann kann man immer wieder neue Dinge erfinden, wie man Staaten unter Druck setzt, wie man eben dieses Fearmongering, wie das so schön auf Englisch heißt, oder dieses Schutzgeld erpressen, wie das die Mafia macht, das ist fast das Gleiche, wie man das dann wieder anfängt. Manchmal versucht man es dann mit Affenpocken, das war ja ein lächerlicher Versuch, den hat man dann bald wieder abgebrochen, man versucht es zwar immer noch, aber das wird wohl nichts. Und dann kommt die Vogelgrippe auf den Kuhäuter, auch wieder eine lächerliche Geschichte. Immer mit PCR sucht man da irgendwas, jetzt sucht man im Abwasser. Mit PCR macht man ein Monitoring, da kann man alles finden, was es gibt. Und dann wird es demnächst auch das, was Herr Trump jetzt auch sogar befürwortet hat, da wird man nach Krebszellen suchen bei den Menschen im Blut.
Ja, die KI, oder?
Ja, mit künstlicher Intelligenz, das wird ja ganz was Kluges. Denn wir haben ja 1 Million Krebszellen, jeder von uns im Blut. Wir bilden jeden Tag zigtausende von Krebszellen. Und wenn man da einen richtigen PCR-Test macht, oder dann findet man was, dann sequenziert man das, dann sagt man, ah, wir haben die Sequenz von deinem Krebs. Und dagegen verkaufen wir denn eine maßgeschneiderte, auf dich zugeschnittene, wir kennen ja deine Gene, ein Medikament ist natürlich teuer, wenn man maßgeschneiderte Sachen verkauft, aber Krebs ist ja tödlich und wir haben gesehen, du hast da was in dir. Also das ist so eine billige Angstmache. Jeder, der was von Biologie versteht, jeder, der sein Medizinstudium gründlich gemacht hat, der müsste das eigentlich durchschauen. Ich verstehe das nicht, wie die Welt das mitmacht. Das hat nur was damit zu tun, weil die Medien, die werden ja benutzt als Propaganda- und Werbeagenturen für diese Industrie, für diese Mafia, weil die das überall rausposaunen und dann fahren da wichtige Leute rum und Politiker sagen, ja, sogar der Trump hat das ja gesagt, das sei ganz was Tolles und die USA wollen da 100 Milliarden bis 500 Milliarden wollen sie da zur Verfügung stellen, damit mit der AI die Krankheiten bekämpft werden kann. Wissen Sie, das ist ein wahnsinniger Holzweg und solche Holzwege hat es schon viel gegeben, haben aber immer dazu geführt, dass die Kassen dieser Firmen, die dann da geklöttert haben, also die da so geklappert haben und die Angst gemacht haben, vorübergehend dann ja gefüllt wurden. Die müssen nur rechtzeitig ihre Aktien verkaufen, wenn die Leute merken, dass da nichts dahinter ist. Aber sie versuchen es immer wieder.
Könnten denn diese beiden Austritte jetzt zweier großer Länder zu einer Kettenreaktion führen? Und könnte das auch zur kompletten Zerschlagung der WHO führen?
Also das kommt sehr viel darauf an, wie die BRICS-Länder sich da stellen und ob die sich einig sind. Was macht Russland? Das durchschaue ich gar nicht. Die sind auch ja dabei bei den BRICS-Ländern. Oder was macht China? Große Player. Da gibt es ja auch Konkurrenz zwischen den einzelnen Technologien. Entweder die wollen alle Geld damit verdienen. Die lassen sich das alle nicht entgehen. Ich bin mir sicher, dass in Russland genauso gesehen wird, dass man mit dieser Schutzgelderpressung was verdienen kann. Und dass die das vielleicht auch mitmachen. Oder in China bestimmt, da sowieso. Wir sind da nicht vorsichert. Es gibt keine guten und keine schlechten Politiker. In dieser ganzen Politik gibt es nur gierige Leute, die in Konkurrenz sind und die sich gegenseitig austricksen und die alle mehr wollen. Das ist ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb, wie man ihn sonst zwischen den einzelnen Mafiosi erleben konnte früher im klassischen Italien.
Ja, dann hofft wir, dass die Länder respektive deren Verantwortliche immer mehr die Augen öffnen und genau hinschauen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Wolfgang Wodak, Internist, Sozial- und Umweltmediziner im Gespräch mit Mensch und Medizin.
Gerne.
Das war's für heute von Mensch und Medizin. Danke fürs Zuhören. Wir möchten Sie gerne an unserer Sendung beteiligen. Wenn Sie Fragen haben zu medizinischen Themen, dann schreiben Sie uns an medizin@kontrafunk.radio. Wir bitten Sie, allgemeine Fragen zum Thema Medizin und Wissenschaft zu stellen, weil wir keine Therapieempfehlungen oder individuelle ärztliche Beratung anbieten können. Mensch und Medizin gibt es immer mittwochs um 10 Uhr und in der Wiederholung um 16 Uhr und um 21 Uhr und dann donnerstags nochmal um 15 Uhr. Danach finden Sie alle Sendungen im Webseitenarchiv. Ich bin Corinna Ziegerle. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.
Musik.